Wir betreten jetzt einen neuen Quadranten des Horoskops. Den vierten Quadranten. Mit seinem ersten Archetypus, mit dem Künstlernamen Steinbock oder Saturn. In unserem Kartenspiel heißt er der Meister. Und dieses Wort soll ausdrücken, dass der Meister oder der Saturn eine wesentlich größere Kraft, eine wesentlich größere Macht und einen wesentlich größeren Einfluss auf mein Leben hat, als ich es habe. Er ist, obwohl er ein Teil von mir ist, ist er größer als ich. Man braucht lange, um das zu verdauen. In meinem Inneren gibt es Kräfte, die sind entschieden, größer, intelligenter, wissen mehr über die Dinge, als ich das je weiß. Das beste Wort für diese Person lautet das Schicksal. Die meisten von uns haben sich angewöhnt, das Schicksal zu begreifen, als würde es uns von außen zufallen. Ja, es sieht ja auch mitunter so aus. Gell? Da kommt ein Auto von links, schneidet uns die Vorfahrt und sorgt dafür, dass wir 3 Monate später nur im Rollstuhl noch durch die Welt fahren können. Nicht mehr im Auto. Vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht müssen wir durch die Welt geschoben werden. Und natürlich halten wir das für einen völlig verantwortungslosen Menschen, der meine Vorfahrt missachtet hat und der mir das angetan hat. Und wir brauchen die nächsten 20 bis 30 Jahre dazu, um zu begreifen, dass dieser Mensch, der dieses Auto gesteuert hat, nichts anderes war als eine Emanation, als ein Ausdruck, ein Ausfluss unseres eigenen Schicksals. Wir haben im Laufe der letzten 500 Jahre restlos und total gelernt, dass es eine solche Gestalt eigentlich nicht gibt. Und unsere rationale abendländische Gesellschaft, wann immer irgendeiner irgendetwas über das Schicksal erzählt, mein Gott, das ist ja finsterstes Mittelalter. Das ist eben nicht finsterstes Mittelalter, das ist aufgeklärtes Griechentum. Im griechischen Leben gab es ungefähr 50 verschiedene Schicksalsgottheiten. Nebenbei gesagt, sie waren alles Frauen. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ja. Ja. Es waren alles Frauen. Ja. Ursprünglich war bei den Griechen, gab es nur diesen einen Schicksalsgott und er hieß Moira. Ja, geschrieben aber relativ rasch teilte er sich dann in eine Dreiheit, so ähnlich wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. So war das dann auch bei den Griechen. Die haben gesagt, nein, das ist nicht einer, sondern es sind drei. Drei Gottheiten. Und die Griechen verstanden natürlich, was heißt verstanden? Die haben gleichsam uns den Archetypus auf einem silbernen Tablett präsentiert. Und der Archetypus der Schicksalsgottheiten hat immer zu tun mit dem Faden. Wer steht dahinter? Naja, das Schicksal. Die Moiren. Die drei. Drei Frauen. Die eine, ihr kennt die Bewegung, sitzt an ihrem Spinnrad und spinnt den Schicksalsfaden. Meinen Schicksalsfaden oder deinen. Je nachdem, wer es ist. Dein zehntes Haus oder mein zehntes Haus. Die das tut, wenn mich nicht alles täuscht, ist es Atropos, aber da kann ich mich irren. Ihres, Kloto. Kloto ist die, die spinnt, den Schicksalsfaden. Dann kommt die nächste Schicksalsgottheit. Die bemisst den Faden zu. Das ist Lachesis. Interessanter Name. Dieser Name ist dann später verliehen worden an eine Schlange in Südamerika und noch später verliehen worden an ein homöopathisches Heilmittel. Ja. Wenn man sieht, wie da so die Schicksalsfäden laufen, ist grandios. Also Lachesis bemisst ihn und sagt, Peter, dein Schicksalsfaden ist so lang. Wie viele Jahre? Naja, die Zahlen muss man nicht aussprechen, weil es macht sich in der Seele merkwürdig fest. Also sage ich solche Namen nie, solche Zahlen, aber von hier bis hier. Und am Ende schließlich Atropos, die dritte im Bunde, schneidet ihn durch. Und was immer du tust, an der Länge deines Fadens ändert sich gar nichts. Und in den Faden sind merkwürdige Dinge hineingewebt oder gesponnen, ja, vielleicht das erste Kind von uns oder, und irgendwo ist das Horoskop eine Art, wie soll ich sagen, EEG des Schicksals, eine Art Instrument, an dem man archetypisch das Schicksal dieses Menschen ablesen kann, als wäre es das Drehbuch zu einem Theaterstück. Saturn ist der Hüter des ganzen vierten Quadranten, aber natürlich in erster Linie des zehnten Hauses. Und der ganze vierte Quadrant ist das Thema Moira oder Schicksal. Nebenbei gesagt, manchmal stelle ich auch das Schicksal in einer Aufstellung auf. Und ich achte sorgfältig darauf, dass ich nicht vorgebe, ob das Schicksal männlich oder weiblich ist. Das lasse ich den Klienten entscheiden, beziehungsweise er soll das Schicksal dann in der Regel selber entweder auswählen oder ich frage ihn vorher, ist für dich das Schicksal männlich oder weiblich? Und dann kommt oft wie aus der Pistole geschossen, egal ob ein Mann oder eine Frau, männlich oder weiblich. Und dann suche ich jemanden aus, der für dieses Schicksal dieser Person jetzt aufgestellt wird. Ja? Und da kommen sehr dolle Ergebnisse dabei raus. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand Kontergan, die Mutter hat Kontergan gegessen. Ja? So. Und der sitzt als Klient da. Ihr kennt das, ja, manchmal sind hier drei Finger hier oben am Arm oder keine Beine, nur im Rollstuhl und so. Und dann stelle ich manchmal, wenn der Betreffende noch mit seiner Behinderung hadert, und das dauert wirklich in der Regel sehr lange, dieses Hadern, kann jeder verstehen, ja, dann stelle ich mitunter das Schicksal auf. Weil wen soll ich sonst aufstellen? Die Pharmafirma Grüntal, glaube ich, so hieß die, die Kontergan hergestellt hat, oder die Mutter, die das gegessen hat, oder der Arzt, der es ihr verordnet hat, wer ist denn schuld? Keiner ist schuld. Das Schicksal hat dir diesen Weg zugeteilt. Und es wird langsam Zeit, dass du dich mit diesem Weg versöhnst. Vielleicht musst du vorher nochmal Gott und die Menschen anschreien und beschimpfen, wild, wie du willst. Alles in Ordnung. Kannst du alles hier machen im Raum. Aber die Versöhnung muss kommen. Und die Versöhnung kommt nur wenn das Schicksal da ist. Denn das ist die Person, mit der du dich versöhnen musst. Dein Schicksal als Kontergankind. Ja? Oder mit Mukoviszidose oder was weiß ich nicht. Oder AIDS. Auch AIDS. Oder Krebs. Natürlich. Manchmal stelle ich den Krebs auf, manchmal stelle ich Schicksal auf, aber es hat immer zu tun mit dieser Kraft, von der wir außer die griechischen Namen und außer das, was manche Therapiepatienten in ihren Sitzungen erlebt haben, so gut wie nichts wissen. Es gibt keine Schicksalskultur in unseren abendländischen Gegenden. Es gibt nur eine Wissenschaftskultur. Und diese Wissenschaftskultur, wenn man mal genauer hinschaut, ist sehr armselig. Ja. Sie verspricht uns seit 50 Jahren, bald haben wir das Heilmittel gegen Krebs. Bald haben wir dieses Wundermittel, was den Brustkrebs zum Verschwinden bringt. Als ob es darum ginge. Als ob es darum ginge, etwas zum Verschwinden zu bringen oder zu bekämpfen. Ja. Auch bei Krebs stelle ich Schicksal auf oder gleich den Krebs. Es ist egal. Es ist nämlich beides. Beides ist vereint in dieser Gestalt. Und manchmal komme ich da meinem Krebs näher. Dazu muss man vielleicht ein anderes Bild geben. Krebs gehört zum Menschsein. Jeder, der hier sitzt, hat Krebs. Jeder. Hat sozusagen alle Ingredienzien beisammen. Und aus diesen Ingredienzien könnte dieses Wesen entstehen. Warum es wann entsteht, entzieht sich unserer Kenntnis total. Was es dann macht in unserem Inneren, entzieht sich unserer Kenntnis total. Was wir damit machen könnten, könnten wir wissen. Bekämpfen? Ja, warum nicht? Aber wenn das das Einzige ist, gibt es keine Hoffnung. Das schönste Wort hat eine Klientin gesagt, die hatte Brustkrebs. Und das werde ich nie vergessen. Und dieses Wort hat, manchmal bringt jemand etwas mit einem Wort auf den Punkt. Und dieser Punkt kann nicht mehr hintergangen werden. Das ist der absolute Punkt der Wahrheit über ein Phänomen. Der absolute Punkt. Und die hat gesagt, nach mehreren Therapiesitzungen zu diesem Thema, hat sie gesagt, ich habe jetzt etwas verstanden. Ich habe jetzt verstanden, was ich in Zukunft mit meinem Krebs tun kann. Da war ich sehr aufmerksam. Ich habe gesagt, Donnerwetter, das will ich jetzt wissen. Ja, hat sie gesagt, doch ganz einfach. Ich behandle ihn gut. Es war richtig so, ich habe gemerkt auf einmal, da spricht einer eine Wahrheit aus, die jeder in sich selbst finden kann und muss. Den Krebs gut zu behandeln. Und das gilt eigentlich für alle Archetypen. Die, die wir schon besprochen haben und die, die wir noch besprechen werden. Es geht darum, jede dieser Gestalten gut zu behandeln. Gut. Heißt das, ich soll keine Chemo machen? Heißt das, ich soll keine Bestrahlungen nehmen? Nö, das heißt es nicht. Wenn ich das Gefühl habe, durch die Bestrahlungen, durch die Chemotherapie behandle ich diese Wesenheit in mir gut, völlig in Ordnung. Wenn aber ich einen Arzt habe, der sagt, da krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und das bekämpfen wir. Das heißt, wir kämpfen gegen das Schicksal an. Da könnte man nach ein wenig Lebenserfahrung eines sehr genau wissen. Diesen Kampf werden wir verlieren. Weil wir kämpfen gegen uns selbst. Der Krebs ist hier in jedem. Und er gehört zu uns. Und er gehört zu unserem Schicksal. Ob er ausbricht oder nicht, wissen wir nicht. Aber wie wir ihn dann behandeln, da könnten wir an dem Bild dieser Frau uns fragen, was heißt das jetzt für mich, meinen Krebs gut zu behandeln? Was heißt das? Und jeder wird eine andere Antwort kriegen. Und der zweite Archetypus, den der Saturn, der Steinbock, es ist immer noch der erste, aber er hat verschiedene Facetten, ja? Eine zweite Gestalt, die er hütet und vertritt, ist der Tod. Genauso wichtig wie das Schicksal. Jeder, der hier sitzt, weiß, ja, eines Tages, früher oder später, wird er kommen, der Tod. Wird, ich sage das mal als Bild, figurativ gesprochen, wird an unsere Tür klopfen und wir machen die Tür auf. Und er steht da und fragt uns, bist du soweit? Und das Erste, was uns in den Sinn kommt, ist natürlich Tür zu, Schrank vor die Tür, vielleicht noch alles andere, ganz schnell zur Hintertür und laufen. Das Blöde ist nur, in dem Moment, in dem wir die Hintertür aufmachen, steht er schon wieder da. Wie hat er denn das geschafft? Da gibt es überhaupt keinen, ja, da gibt es keine Verbindung, aber mein Gott, als ob der eine Verbindung braucht. Das Schicksal braucht keine Verbindung zu irgendwas. Ist nur ein Bild, bitte, ja? Ich kann noch nicht erzählen, wie ich durch die Wohnung laufen werde, wenn es klingelt. Das weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Weil ich so kluge Sachen sage? Ach du liebe Zeit. Nee. Also, das Thema Schicksal. Und hier, das ist so wie der Faden, ja? Er zeigt auf das Buch, es ist dein Buch. Es ist das Buch deines Lebens. Und hier sagt er, es steht aber geschrieben. Da steht was über dich. Und du kommst da nicht raus. Er hütet das Schicksal und er sagt, eigentlich ist das seine Hauptbeschäftigung, Peter, sagt er, es gibt ein Schicksal. Hüter des Schicksals oder er ist das Schicksal? Er stimmt nicht. Genauso beim Tod. Wir haben uns angewöhnt, den Tod zu begreifen, hier jetzt im Abendland, wie dieses mittelalterliche Skelett. Mit so einer Kapuze, möglichst noch mit einer Sense. Und hier hat er dann noch seine Sanduhr, die er dann ab und zu dreht. Ja, so. Ja, das ist ein schönes Bild. Zugegeben, Sense ja. Das heißt also, Sense ist ja ein Instrument, das dich tötet. Nicht? Es ist auch noch ein anderes Instrument, das wissen wir schon auch. Und er ist auch der Hüter der Zeit. Aber das ist eigentlich nur in dem Sinne gemeint, im Sinne der Länge des Fadens. Ne? So. Dir stehen 72 Jahre, 8 Monate, 9 Tage, nein, 2 Wochen und 3 Tage und 6 Stunden und 14 Minuten und 22 Sekunden zur Verfügung. Mach was draus. Mehr hast du nicht, mehr kriegst du nicht. Das steht fest, ja wieder steht das fest. Für die Griechen stand das fest. Mein Verdacht ist, für uns steht das auch fest. Gott sei Dank wissen wir nicht, wie diese Zeitspanne ist. Und offen gestanden, wir wollen es auch nicht wissen. Ja. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Michael Ende, Momo. Da gibt es diese kleinen grauen Männer, die die Zeit stehlen. Ja? Das sind solche Astrologen. Jeder Astrologe, der dir einen Zeit nennt, wo etwas passiert, gehört öffentlich verprügelt. Ich sage es einfach mal so, öffentlich verprügelt. Wenn etwas passiert, wenn er dir sagt, zum Beispiel er macht eine Solarberatung und sagt dir, in diesem Jahr haben Sie einen Wassermann-Aszendenten. Da wäre es ganz gut, wenn Sie dieses Jahr nehmen als ein Lernprogramm, sich von etwas zu lösen. Wunderbar. Das ist gute Astrologie. Wenn Sie aber sagen, ah ja, Wassermann-Aszendent, Auslösung im April, da wird sich Ihr Mann von Ihnen trennen. Ihr gehört sofort erschlagen. Auf der Stelle. Ja? Das ist keine Astrologie. Das ist, ich will dir mal was richtig Böses antun. Es gibt solche Astrologen. Es sind nicht wenige. Ja? Da kann man aber auch nichts machen. Gut. Zurück zum Saturn. Der Saturn ist der Hüter A, der Zeit, B, des Todes, C, deines Schicksals, D. Was hütet er noch? Er hütet das Thema des Tragens. Tragen. Und damit im übertragenen Sinne hütet er das Thema der Verantwortung. Er ist ein Lehrmeister bei dem Thema, du hast dich für deine erste, du hast für deine zweite und für deine dritte Ehe bis heute noch nicht die Verantwortung übernommen. Du stehst immer noch in Feindschaft da oder als Jammerlappen. Hat mir so weh getan. Ja. Und hast noch nicht deinen Teil der Verantwortung übernommen. Wird langsam Zeit, dass du es lernst. Damit, merkt ihr, der will nicht so, wie ich das will. So ist das mit dem Schicksal. Ja? Das muss ich lernen. Verantwortung. Verantwortung heißt, es war schön, als du noch klein warst, als du noch hier dein Eimerchen hattest und hier dein Schaufelchen hattest und die ganze Welt stand dir offen. Und dann bist du durch die Welt gegangen, hast hier mal mit dem Schaufelchen draufgehauen, hast da mal das Eimerchen ausgekippt, hast dann denjenigen mal einen Sandkuchen gebacken, hast ihm den zu essen gegeben und das schmeckte ihm nicht. Ja, was soll man machen? So ist das mit dem Sandkuchen, nicht? Weiter, welche Themen hütet er noch? Der Saturn, der Steinbock. Er hütet eine eigenartige Instanz. Er hütet das überpersönliche Gewissen. Jetzt könntet ihr fragen, ja Moment, was heißt denn überpersönlich? Und gibt es da noch ein anderes Gewissen? Ja, natürlich gibt es noch ein anderes Gewissen hier. Hier liegt noch ein anderes Gewissen. Die Jungfrau. Ja? Die Jungfrau hat gleichsam das Gewissen, dass die wichtigsten Personen meines Lebens als Regelsätze, als Normen, als Gesetze und Ordnungen in meinem Inneren versammelt. Meine Eltern. Das Blöde an meinen Eltern ist, wenn ich zwei Eltern habe. Natürlich habe ich immer zwei Eltern, aber manchmal kenne ich nicht den anderen. Ich zum Beispiel bin vollständig bei meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater, als meine Mutter mit mir im dritten Monat schwanger war, hat ihr gesagt, du, es geht leider nicht, ich bin verheiratet, das weißt du ja, und ich kann meine Frau nicht verlassen, das geht in meiner Position als höherer Beamter, als höherer Manager, geht das nicht, ich muss jetzt dich, natürlich werde ich für das Kind sorgen, gar keine Frage, aber ich gehe jetzt. Was nichts anderes ist, als ich habe ihn nicht gesehen, nie. Ich hatte also nur einen Elternteil, was einen Vorteil hat und einen Nachteil. Der Vorteil war, ich hatte nur ein Regelsystem zu lernen, nämlich das Regelsystem meiner Mama. Der Nachteil war, sozusagen, dieses Regelsystem wurde dadurch viel fester in mich verankert und ich konnte mich sehr viel länger nicht davon lösen, als wenn zwei Regelsysteme in mir sich beißen. Und das tun sie, wenn ich Eltern habe und wenn diese Eltern mit mir konfrontiert sind und ich mit ihnen, dann kämpfen in meiner Brust, in meinem Gewissen zwei Regelsysteme. Ja? Mein Vater hat ganz klar, weil das hat er von seinen Eltern gelernt, sagt, Peter, vor dem Essen gehst du dir die Hände waschen, das ist ganz klar. Ja, aber warum denn? Ich will doch jetzt essen. Du gehst dir die Hände waschen. Ja, aber warum denn? Und irgendwann erzählt das mir, warum. Naja, weißt du, in diesen Händen, da sind so ganz kleine, da sieht man nur das Mikrofon, so ganz kleine, furchtbare Tiere, so wilde, und die machen so böse Sachen. Und vor allen Dingen, wenn diese Kirche über die Kartoffel in dich hineinkommt, dann machen sie... Meine Mutter hingegen, Ökologin, ja, geschult bei ich weiß nicht, wie die großen Ökologen heißen, ich habe mich nie so richtig damit beschäftigt, die da sagten, weißt du, wenn du kein freie Hände willst, musst du sie eine halbe Stunde kochen. Aber warum sollte man das tun? Warum? Weil Actimel bekämpft Abwehrkörper überhaupt nicht. Actimel ist einfach nur ein Scheißdreck. Abwehrkörper enthalten deine Hände. Da ist so viel Dreck dran. Wenn du sie ableckst, so richtig, du kommst gerade aus dem Dreck, wenn du sie ableckst, bildest du Abwehrkräfte, das ist gar nicht zum Sagen. So viele sind das. Also sagt meine Mutter, lass doch den Jungen, der soll sich mit dem richtigen Dreck, der soll mit den Händen essen, so richtig, damit er Abwehrkräfte kriegt. So geht das hin und her, ja. Meine persönlichen Regelsysteme kämpfen in mir, ja. So, meine rechte Hand will mit dem die Abwehrkräfte stärken, meine linke will sich die Hände waschen. Also, und irgendwo in der Mitte entsteht dann mein Regelsystem, ja. Das ist aber jungfräulich. Hier oben gibt es ein überpersönliches Regelsystem. Das überpersönliche Gewissen. Es hat nicht gar so viele Sätze. Manche der Sätze hat es hier unten auch. Aber diese Sätze hier unten sind ziemlich deutlich von der Kultur der einzelnen Menschen geprägt. Hier oben, nein. Hier oben gibt es Regelsysteme, die universell sind. Universalien, Archetypen. Einer davon, du sollst nicht töten. Schlicht und ergreifend. Du sollst nicht töten. Da kann das kulturelle System sagen, was es will. Ja? Du sollst nicht töten. Ein anderes Regelsystem hier oben. Ja.
Ich wollte gerade jetzt mal einfächten, wie mit dem Ehrenmorden.
Ehrenmorde sind eine dämliche Entschuldigung für eine böse Tat, sonst nichts. Schlicht und ergreifend. Ja. Ehrenmorde, sofern sie in einer fremden Kultur begangen werden, ist der Versuch der heimatlichen Kultur, vor der man ja weggelaufen ist, in der Fremde noch zu erhalten. Ich rede jetzt nicht von den Ehrenmorden in Anatolien, das ist wieder ein anderes Ding. Ja? Die Ehrenmorde in Anatolien sind das hier. Ja? Wenn eine Tochter auch nur mit einem Auge einen Mann, der nicht aus unserem Dorf stammt, anguckt, dann kann es sein, dass sie bald tot sein wird. Wenn sie gar noch mehr macht als angucken, dann ist sie sowieso tot. Ja? Sie muss die Ehre ihrer Familie erhalten. Ja. Das ist, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ob es was mit Ehre zu tun hat. Die Leute behaupten es. Ja, sie behaupten es. Wunderbar. Ja? Wenn ich aber mir anschaue, es liefen neulich die Bilder durch das Fernsehen, wie fünf Kinder einer türkischen Familie, die in Berlin ihre Schwester quasi gemeinsam ermordet haben, wie die aus dem Gerichtssaal lachend aus dem Gerichtssaal kommen. Dazu fällt mir nichts ein. Es ist einfach Mord, sonst nichts. Und Ehrenmorde gibt es nicht. Ehrenmorde ist eine dämliche Ausrede für irgendwas. was mir nicht gefällt. Wenn ich als Vater versuchen will, dass meine Herrschaft gestellt wird und ich als Mutter mich nicht traue, etwas dagegen zu unternehmen, dann gibt es irgendwann einen Ehrenmord. Die müssen dann die Kinder durchführen, weil nach deutschem Recht, am besten macht der Zwölfjährige, der kann dann gleich frei nach Hause gehen. Mittlerweile auch nicht mehr. Gut, zurück zu, hier wird Mord natürlich tabuisiert, aber hier steht er unverrückbar fest. Das heißt also, in dem Moment, in dem ich morde, bin ich hier. Weil hier könnte ich gar nicht morden. Ausgeschlossen. Warum nicht? Weil der Saturn sagt, in dem Moment, in dem du jemanden umbringst, musst du mit dem, den du umgebracht hast, für den Rest deines Lebens verheiratet sein. Sagt er. Hier steht es geschrieben. Ja. Und diese ganze Geschichte mit den 78 nackten Jungfrauen ist einfach nur der Versuch, irgendwelchen Menschen in eine besondere Belohnung zu versprechen, damit sie böse sind. Ja. Sonst nichts. Traurig. Das ist eine traurige Geschichte. Ja. Gut. Du sollst nicht töten. Hier oben steht auch, du sollst Vater und Mutter ehren. Sonst kommen die Erinien, würden die Moaren sagen, ja? Und es stehen noch zwei, drei andere Sachen da oben drin. Zum Beispiel steht da noch drin, du sollst die Heimat deiner Väter ehren. Ich weiß nicht genau, ob da drin steht, du sollst die Heimat deiner Väter und Mütter ehren. Ich weiß es nicht, ja? Keine Ahnung. Es ist eine interessante Frage. Aber wir können die nicht bloß, weil wir gute Linke sind, können wir die nicht beantworten. Natürlich steht da drin, was die Heimat deiner Vater, des Vaters und deiner Mütter ehren. Ich weiß es nicht. Bei den Juden scheint es so zu sein, dass im Talmud, in der Tora steht, deine Heimat ist die Heimat deiner Mutter, scheint da zu stehen. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, wo, aber ich weiß eines. Das Schicksal wacht nicht nur darüber, dass du deine Eltern ehrst, es wacht auch darüber, dass du deine Heimat ehrst. Und manchmal hat man eben zwei Heimat, nicht? Wenn meine Mutter, was weiß ich, aus Italien kommt und mein Vater kommt aus Deutschland, nun, dann habe ich eben zwei Heimaterden. Nicht, dass es irgendwas machen würde, ja, weil diese Heimate, Plural, sind sich ja sehr nahe. Ja, Deutschland und Italien, das ist ja kaum. Aber was anderes wäre es, wenn mein Vater aus Marokko kommt und meine Mutter aus Dortmund. Das ist ein Unterschied. Ne? Und dann kämpfen zwei Heimate in mir. Und das richtig auf die Reihe zu bringen. Oder noch dramatischer mitunter, wenn mein Vater ein Jude ist und meine Mutter katholisch. Dann wird es richtig heftig. Was bin ich dann? Vater Jude? Naja, aber in der jüdischen Philosophie heißt es ja, das Kind kommt nach der Mutter, also bin ich katholisch. Ja, aber Moment, das kommt in der jüdischen Philosophie. Geht es dann nach der Mutter, ja? Da werde ich irgendwie verrückt, nicht? Weil wenn meine Mutter katholisch ist, nach der katholischen Philosophie, wonach geht es denn da? Da geht es nämlich nach dem Vater. Also bin ich doch Jude, also ja, was bin ich denn? Also? Naja, beides halt. Du bist Christ und bist Jude, na und? Ja, aber das Problem ist, es geht sozusagen durch deine Seele durch, für Österreicher und Deutsche gleichermaßen, der Holocaust. Der ist in jedem, dessen einer Elternteil jüdisch und anderer Elternteil deutsch-österreichisch ist. Und das zu versöhnen, ist nicht leicht. Eigentlich muss man dann, der Bert Hellinger hat einmal einen Satz gesagt, dafür ist er fast gesteinigt worden, Dabei hat er den Satz gar nicht gesagt, er hat ihn nur zitiert. Von einem jüdischen Rabbiner hat er den Satz zitiert. Und der Satz lautet, der Krieg zwischen den Deutschen und den Juden ist erst dann zu Ende, wenn der letzte Jude für Adolf Hitler das Kaddisch, das Totengebet gesprochen hat. Aber sagte Bert Hellinger nicht, das ist meine Meinung, sondern es hat ein Rabbiner gesagt, nämlich ein Rabbiner, der, ich glaube in Brooklyn ist er Rabbiner, Salmon Schachter. Ja, der hat das gesagt, ich zitiere nur, dafür hätten sie ihn beinahe gesteinigt, dass er diesen Satz nochmal zitiert hat. Ja. Daran merkt ihr, wie dramatisch das ist, wenn ich diese gemischten, ich meine, es ist nicht so ein Riesenproblem, wenn ich von einem jüdischen Vater oder einer jüdischen Mutter stammt, die sagen, mein Gott, wir gehen einmal im Jahr Yom Kippur in die Synagoge, sonst haben wir mit Religion eigentlich gar nichts am Hut. Und pflichtenshalber steht eine Menorah irgendwo auf dem Kamin, ja, mehr nicht. Das mag dann noch einfacher sein, aber ich weiß, es ist von einigen, die haben gemischte Eltern und das ist das Drama ihres Lebens. Und das braucht Jahrzehnte, bis man damit fertig wird. Bis man sieht, ich bin sozusagen der Wanderer zwischen den beiden Welten. Und der Holocaust ist gleichsam die Linie, auf der ich balanciere. Anders geht das nicht. Und da kann ich am meisten tun für die Versöhnung zwischen Deutschen und Juden. Wenn ich Deutsch sage, meine ich in dem Zusammenhang Österreich gleich mit, ja? Gut. Was ist noch das Thema? Also überpersönliches Gewissen ist etwas, jedes Gewissen schlägt auf der ganzen Welt, wenn dieses Thema aktualisiert wird. Vater und Mutter ehren, Heimat ehren, Mord, beziehungsweise Menschenleben ehren. Der Immanuel Kant hat ja mal etwas gesagt. Er hat gesagt, so der Maßstab für das Gewissen kann nur sein, füge niemandem etwas zu, von dem du nicht willst, dass er es nicht auch dir zufügt. Ja, das stimmt. Das ist aber Kopf und kluger Kopf. Wirklich, ausgesprochen kluger Kopf. Ja? Aber der eigentliche Maßstab ist, für das Töten, töte niemanden. Weil du willst ihn ja töten, damit dass er weg ist. Aber indem du ihn tötest, ist er nicht weg, sondern er bleibt ein Leben lang bei dir. Er lebt jeden Tag mit dir zusammen. Er geht abends mit dir ins Bett und steht morgens mit dir auf. Und in der Nacht zeigt er dir sich in deinen Albträumen. Das muss nicht sein, aber es ist so. Und das ist der Grund, warum du nicht töten sollst. Es sei denn, du sagst, ich will mit ihm gerne verheiratet sein, ich bringe ihn um. Und jetzt lebe ich mit ihm. Ob ich da so herrlich und in Frieden mit ihm gerne lebe, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Zumal ich würde ja lieber eine Frau umbringen, weil ich bin ja nicht, ich bin ja hetero. Ne? Wen bringe ich denn mal um? Naja. Abgetriebenes Kind ist kein Mord. Das ist mal das Erste. Aber im gewissen Sinne gilt das auch für abgetriebene Kinder. Ja. Ein abgetriebenes Kind ist ein Kind, das du getötet hast. Das ist nicht ermordet. Der Gesetzgeber macht da einen feinen Unterschied und die Seele macht auch einen feinen Unterschied. Weil zum Mord gehört ja sowas wie Heimtücke, Gier, sonst irgendwas. Das ist ja bei einer Abtreibung nie der Fall. Ja? Die Mütter, die ich kenne, die abgetrieben haben, fühlten sich in einer riesigen Not. Sie kamen nicht klar. Ja? Sie wollten ihr Kind nicht alleine erziehen, aber der Vater des Kindes war nicht mehr da und sie waren sowieso abhängig von ihren Eltern, wollten das nicht, hatten keine Wohnung, keine Arbeit und so weiter. Ja, da kommt man dann auf solche Ideen. Aber zu glauben, das abgetriebene Kind würde irgendwann von alleine verschwinden, ist ein Trugschluss. Es verschwindet nicht. Es sinkt hinab in die unteren Schichten der Seele und bleibt dort und arbeitet dort. Das eindrücklichste Beispiel, was ich so erlebt habe bei einem abgetriebenen Kind, war eine ältere Dame, ich weiß nicht, sie war 76 oder 77, als sie zu mir für einige Sitzungen kam. Ja? Und wenn ich eine Anamnese mag, frage ich auch nach gestorbenen Kindern und auch nach abgetriebenen Kindern, ja. Auch nach abgegangenen Kindern, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, als ich 22 war, das ist jetzt über 50 Jahre her, da hatte ich eine Abtreibung, aber das müssen Sie nicht aufschreiben, das ist völlig in Ordnung. Ja, ich schreibe es trotzdem mal hin. Ne? So. Und ich frage dann auch sowas wie, nach Ihrem Gefühl, Bub oder Junge oder Mädchen. Ach, was da habe ich überhaupt gedacht, das ist nicht wichtig, lassen Sie es doch, ja, es gibt Wichtigeres zu tun. Und als wir dann in der vierten Sitzung in den Raum dieses Kindes gegangen sind, und wenn ich in den Raum des Kindes gehe, muss ich immer erst in den Raum des Vaters des Kindes gehen, ja? Also der Beziehung. Weil ohne Beziehung kriege ich ja kein Kind, nicht? Die Beziehung kann auch eine Disco-Bekanntschaft sein, am nächsten Morgen zu Ende. Nicht? Ja, spielt ja keine Rolle. Und dann bin ich in den Raum dieses Kindes und da konnte die Frau immer noch sagen, ach ja, ja, ich sehe den da, das ist eine Lusche, das war eine Lusche und das ist immer noch eine Lusche, jetzt wo er da so in diesem Raum sitzt, ach du liebe Zeit. Ja. Und dann gehe ich mit ihr sozusagen, ich arbeite so ein bisschen, sodass sie es ermöglichen kann, dass sie die Hand dieses Mannes nimmt, wenn auch nur für kurze Zeit, und mit ihr, mit dem Mann, durch eine kleine Tür am Ende des Raumes geht. Und da habe ich gesagt, ich bin auch ziemlich gemein, als Therapeut möchte ich mich nicht haben, also wirklich nicht. Ne? Und dann sage ich sowas, in diesem Raum ist ein abgetriebenes Kind. So. Und damit der Betreffende nicht lange rumsuchen muss, habe ich eine Metapher, die schon etliche Male kam, die verwende ich einfach. In der Mitte des Raumes liegt Heu auf dem Boden. Und auf diesem Heu liegt das Kind. Und daneben eine Kerze, mehr nicht. Ich habe noch nie eine 76 oder 77 Jahre alte Dame so langwierig schluchzen gehört, wie als diese Frau ihr vor über 50 Jahren abgetriebenes Kind ein erstes Mal sehen konnte. Weil die Fantasie oder das Bildern ist eine ziemlich, wie soll ich sagen, eine ziemlich gemeine Instanz. Die macht das. Die bildert das Kind herbei. Ja. Witzigerweise haben diese Kinder alle Windeln und ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht warum. Und sie sind nicht etwa, mein abgetriebenes Kind ist in der Regel zwischen 3 oder 4 Monaten alt, ja, also wäre im Grunde so groß wie eine Hand. Nein, es ist mindestens schon ein halbes Jahr alt, wie es da liegt. Bitte? Ja, so irgendwie. Naja, also ein halbes Jahr bis ein Jahr. Ja, aber es ist beeindruckend zu sehen, was das in der Mutter auslöst. Sie sieht nämlich jetzt, wann sieht eine Mutter schon mal ihr abgetriebenes Kind? Das schaut sich ja keiner an, das will ja auch keiner sehen. Ich bitte euch, was will, wenn ein Kind abgesaugt worden ist, was willst du denn da sehen? So ein Stück Brei, ja. Die Schweizer haben das gemacht, die haben eine Broschüre rausgegeben. So Leute, haben die Schweizer gesagt, sieht ihr Kind aus, wenn sie es haben absaugen lassen. Und da sah man Hackfleisch und da guckten ein paar Knochen raus. Also das ist heftig, ja. Ich weiß nicht, ob das beiträgt, die Abtreibungsrate zu vermindern, aber mein Verdacht ist ja. Das ist ein Verdacht, ich kann das nicht bestätigen, ja. Gut. Und das vergisst du nicht, du vergisst es nicht. Und das Kind vergisst dich auch nicht. Wenn ich das mal so sage, ja. Du lebst mit dem, den du umbringst, zusammen. Polizisten, die jemanden umgebracht haben, in Notwehr, meistens, quittieren in der Regel relativ rasch ihren Dienst. Relativ rasch. Warum? Weil sie damit nicht klarkommen. Sie wollen auf keinen Fall mehr eine Waffe tragen. Ich habe Therapie gemacht mit einem Polizisten. Der hat vorschriftsmäßig einen Mann, der war durchgeknallt, Drogen, weißt du, ich weiß nicht was, mit dem Messer auf ihn zurannte und dabei war, ihn mit dem Messer schwerst zu verletzen, hat er, wie er es in seiner Ausbildung gelernt hat, ins Bein geschossen. Hier oben rein. Dummerweise hat er die Aorta getroffen und er war innerhalb von, ich weiß nicht was, 1,5 Minuten verblutet. Da war nichts zu machen. Ja. So. Ausgeschlossen. Also es war ausgeschlossen. Der konnte keine Waffe mehr tragen, der konnte keinen Polizeidienst mehr machen. Dann haben sie einen Innendienst getan, irgendwo in die Registratur oder sowas. Ja. Und dann später hat er gekündigt. Konnte nicht, weil ging nicht. Also Notwehr in der Seele lebst du mit denen zusammen. Geht nicht anders. Das muss man wissen. Aber, mein Gott, kann man es beweisen? Kann man es beweisen? Natürlich nicht. Kann man nicht. Das ist Schicksal. Natürlich ist das Schicksal. Wenn einer mit dem Messer auf dich zukommt, du bist Polizist, schießt ihm ins Bein, wie das Vorschrift, die Vorschrift vorsieht, hat, macht dich also vermeintlich nicht schuldig, der verblutet vor deinen Augen und du lebst ein Leben lang mit dem zusammen. Was musst du als Therapeut tun? Das ist die interessante Frage. Du musst ihn mit diesem Toten versöhnen. Du musst dafür sorgen, dass dieser Tote nicht mehr ein verrückter Amokläufer ist, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer durchgedreht ist, und musst dich diesem Menschen nähern. Und musst ihn zu der wichtigsten Person machen deines Lebens. Wichtiger als dein Ehemann, wenn du eine Frau bist, oder deine Ehefrau, wenn du ein Mann bist. Du lebst mit dem für den Rest deiner Tage. Ich finde, das ist ein ausreichender Grund, niemanden umzubringen, oder? Gibt es einen besseren? Ich kenne keinen besseren. Ja? Also, Selbstmord, tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Als ich noch Reinkarnationstherapie gemacht habe, wusste ich das alles. Das ist das Schöne. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich kann nur sagen, es gehört auch dazu, zur eigenen Verantwortung, dich frei zu machen von allen Büchern, die vorgeben, etwas zu wissen. Es gibt ja furchtbar viele Bücher so. Abendländische Totenbuch, tibetanische Totenbuch, Totenbuch der Hopi-Indianer und der Aborigines und wie sie alle heißen. Wunderbar. Mag alles sein. Aber mein eigenes Totenbuch, das muss ich herausfinden. Was gilt für mich? Das heißt, bitte? Also dagegen kann nun niemand mehr was haben, oder? Was kannst du? Du meinst Sterbehilfe meinst du im Sinne von die Dosis aufdrehen? Es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Ja, du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Manchmal dreht man die Dosis Morphium ja nur deshalb auf, weil man das Leid der Person selber nicht mehr aushält. Das gilt tausendfach für Tiere, ja? Wo wir dann mit unserem Hund, weil er jetzt schon humpelt und den Rücken nicht mehr hochkriegt, zum Tierarzt bringen, sagen, erlösen Sie ihn, ich kann das Leid nicht sehen. Meistens ist es dein Leid, du willst dein Leid nicht mehr sehen. Ja? Ich sage nicht immer, ja? Ich sage nicht immer. Ja? Ich hatte mal eine Katze, die hat sich verletzt am Schenkel und das Bein hatte Krebs. Und wurde immer größer. Hat das Tier dann selbst niedergedrückt. Ne? Und der Arzt hat gesagt, ja, das ist nichts. Das wird nie wieder. Und das Tier leidet. Es konnte dann auch nicht mehr rausgehen. Es konnte noch nicht mal mehr in seine Schüssel gehen, um dort sein Geschäft zu erledigen. Es war ganz... man merkte, dass es Schmerzen hat. Und es hat auch nicht mehr gegessen. So. Und irgendwann habe ich gesagt, gut. Das Tier sollte erlöst werden. Aber ich will das selbst tun. Ich möchte nicht, dass ein Fremder das tut. Einer, den das Tier nicht kennt, dem es nicht vertraut. Und dann habe ich mir das erklären lassen. Und dann hat ein Arzt mir 2 Spritzen gegeben. Eine Spritze, um das Tier zu betäuben. Und eine Spritze musste ich dem Tier ins Herz geben. Und das war eine Zeremonie. Wir haben meine damalige Partnerin und ich, wir haben das sehr liebevoll gemacht. Mit Kerzen drumherum und das Tier wusste. Ja. Und dieses Tier ist tot. Auch in unserer Seele. Es ist tot. Aber es lebt als Tier natürlich weiter. In unserer Seele. Sicher. Na klar. Ja. Und ich würde das nie anders machen. Ich habe nämlich einmal das erlebt, wie ich mit einem Tier, was wirklich schon sehr, sehr am Ende war mit dem Tierarzt, das hat so rebelliert, das hat so, das quasi gesagt, musst du mich beim Sterben eigentlich hier stören oder sowas, ja? Das war vorher, da habe ich gemerkt, das geht nicht, das darf ich nicht machen. Ja. Aber auch das muss jeder für sich herausfinden und die Verantwortung übernehmen. Ja. Kann man das tun, darf man das tun? Es gibt keine Regeln dafür. Gut, langsam komme ich zum Ende. Ich gucke mal gerade, ach ja, ganz wichtig noch. Wir haben schon geredet, er ist der Hüter über die Zeit und damit ist er natürlich auch der Hüter des Alters. Und dass mit dem Altern der Körper anfängt, so peu à peu seine Funktion erst einzuschränken. Und dann möglicherweise auch einzustellen, ja, so. Erektion oder was man so für Funktionen hat, nicht im Körper. In zunehmendem Alter, mein Gott, ja. Und das ist alles verbunden mit einem Lernprozess, sozusagen übe dein Sterben, peu à peu. Vielleicht kommt der Tod ja erst mit 95, wer weiß das, oder wie bei Johannes Hestas, wobei ich nicht der Meinung bin, der war ja schon längst da, nicht? Ich weiß nicht, ob er ihn schon mitgenommen hat, ich bin mir nicht sicher, aber nicht, oder auch. Habe ich heute erst einen Witz gehört über Johannes Hestas und seine Frau, nicht? Johannes Hestas ist 150 Jahre alt. Der Tod klingelt an seiner Tür. Er öffnet die Tür und sagt, ja bitte. Der Tod redet mit ihm. Und Johannes Hesser sagt, Simone, ist für dich. Gerade bei McDonald's saß eine Frau neben uns am Tisch, hat uns den erzählt. Okay, gut. Ja. Ein letztes noch, er ist der Hüter der Berufung. Berufung. Was heißt Berufung? Naja, das, wo sozusagen, wo Yehudi Menuhin hatte in seiner Krippe eine Geige. So. Und er hat die Geige in die Hand genommen. Und gemacht, dum, 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 und dann war es das. Das war seine Berufung. Ab da hat er die Geige nie wieder aus der Hand genommen. Ja? Die haben ihn gleich mit seiner Geige beerdigt. Das ist doch eine Berufung, ja? Oder, mein Gott, die kleine Emily die hat eine kranke Schwester, die ist ein Jahr jünger, und die kranke Emily läuft den ganzen Tag rum mit ihrer kleinen Schwester und singt ihr Lieder vor und stopft ihr den Nuckel und die Flasche rein und die kleine, was habe ich gesagt, Emily? Und die kleine Emily wird Krankenschwester, was soll sie denn sonst werden? Hat eben an ihrer Schwester ihre Berufung gefunden. Wunderbar. So. Hat jeder eine Berufung? Ja, schon. Ich bin der festen Überzeugung. Aber mit der Berufung ist das so eine komische Sache. Berufung kann auch etwas ganz Einfaches sein, ja? Also zum Beispiel, es könnte sein, ich bin ein Traumtänzer. Kennt ihr einen Traumtänzer? So ein Halsguck in die Luft. Das kann eine Berufung sein. Ob man daraus einen Beruf machen kann, weiß ich nicht, aber ich bin sicher. Auch wenn ich es nicht weiß, ja? Weil ich bin kein Traumtänzer, ich bin sowas Ähnliches, ja. Ich bin ein Traumfänger vielleicht, oder kann man das sein? Nee, da muss man so kleine Geräte haben, irgendwie an der Wand hängen. Jeder hat eine Berufung. Hat sie jeder gefunden? Nee, hat er nicht. Weil meistens, die meisten Leute stehen mit ihrer Berufung in seiner Nähe und er sagt, du solltest eigentlich Atomphysiker werden. Ja, aber ich kann nicht rechnen. Ja, aber guck mal, so diese kleinen Moleküle und die Quanten und da muss ich mal meine Füße denken und solche Sachen, ja. Ja, aber ich habe doch nur Volksschulabschluss. Ja, das stimmt. Atomphysiker ist dann nicht so ganz. Vielleicht ist das nur eine fixe Idee von ihm. Ja. Aber er weiß genau, er kann das erst tun, nachdem du bereit warst, die Verantwortung zu übernehmen. Für deine Berufung auch etwas zu tun. Und noch etwas ist in dem Zusammenhang spannend. Man kann das therapeutisch. Ich überlege, ob ich das sagen darf, weil sonst erscheint es euch, als wollte ich euch eine Halsdecke verkaufen. Naja, ich sag's trotzdem. Ja, ich sag's trotzdem. Mit der Warnung, ja? Halsdecke. Die Berufung ist eine, das ist jetzt eine Erfahrung von etwa 20 oder 25 therapeutischen Arbeiten mit Klienten, die auf der Suche nach ihrer Berufung waren. Diese Berufung kommt zwar von ihm, aber er sagt, deine Berufung hast du längst bekommen, aber du hast nicht darauf gehört. Deine Berufung ist dir übergeben worden von einem deiner Großeltern. Also entweder von, wenn du eine Frau bist, von der Mutter der Mutter oder von der Mutter des Vaters. Oder wenn du ein Mann bist, vom Vater des Vaters oder vom Vater der Mutter. Kann auch umgekehrt, kann auch. Statistisch ist es eher so. Ja, es ist eher so, dass eine Frau ihre Berufung von einer Großmutter bekommt und ein Mann seine Berufung von einem Großvater. Wenn, und jetzt kommt das Wenn, wenn du allerdings dadurch, dass du vielleicht mit deiner Mutter auf Kriegsfuß stehst, deine Oma, die Mutter deiner Mutter, auch in diesen Kriegsfuß hineingeraten ist, dann kannst du sie nicht nehmen. Dann kannst du sie nicht nehmen. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich mit der Astrologie so eine Seitenkarambolage hatte, war ich, lass mich überlegen, 27, 98, um die 30 ungefähr. Ich bin nicht ganz sicher, aber um die 30. Und dort hat jemand, musste da wirklich massiv auftreten. Die Geschichte habe ich schon erzählt von einem Assistenten, der hat gesagt, meine Frau war mir damals weggelaufen und da hat er gesagt, du siehst ja aus wie Spucke. Das ist ja furchtbar. Gib mir mal deine Daten. Ich sage, was für eine Daten? Gib mir mal deine Geburtsdaten und auch die Uhrzeit. Und irgendwann kam er dann mit dem Horoskop und hat gesagt, das und jenes und Sonne, Neptun, ohne Vater aufgewachsen. Ich sage, Moment, das wusste der nicht, das wusste ich genau. Über solche Dinge sprach ich nicht. Steht das da drin? Ja, sagt er, hier von der Neptun, vaterlos aufgewachsen. Boom. Dazu kommt aber, ich hatte einen Stiefvater, der kam, als ich 6 war. Und ich habe das Bild von ihm vor mir, der saß am Küchentisch. Der war dann verheiratet mit meiner Mutter und später hat er mich auch adoptiert, saß am Küchentisch und rechnete Horoskope auf. Und da habe ich gesagt, diese blöde Potsau, wenn der sowas macht, dann kann das nur Scheißdreck sein. Völlig ausgeschlossen, dass es irgendwas Sinnvolles ist. Ja? Kurzum, das machte er, als ich 6 war und es hat jetzt gut und gerne 25 Jahre gedauert, plus eine Versöhnung mit diesem Stiefvater. In meiner Therapie, Versöhnung. Dass ich endlich sagen könnte, ja, da kam das ja schon mal in mein Leben. Und jetzt kommt es nochmal in mein Leben. Jetzt bin ich aber versöhnt mit meinem Stiefvater. Jetzt kann ich ihn liebevoll anschauen. Und dann war die Astrologie da. Und das ist, wie ich heute weiß, zusammen mit der Psychotherapie meine Berufung. Und woran merkt man, dass man in seiner Berufung ist? Ganz einfach, man denkt nie über die Berufung nach. Das der Beweis. Ja? Oder irgendeiner sagt, sag mal, hast du dir schon mal gewünscht, irgendwas anderes zu machen in deinem Leben, außer so blöde Astrologie oder so blöde Psychotherapie? Da habe ich gesagt, wieso, kann man noch was anderes machen? Geht das überhaupt? Wie soll das gehen? Das war völlig ausgeschlossen. Na gut, aber das verdanke ich, das heißt verdanke ich, das zeigt ja schon mein Horoskop. Nicht? Sonne an der Spitze 10, zack. Und der Herrscher von 1 ist, das beides. Gut. Also er ist der Hüter der Berufung, die kann er aber erst über dich, wie soll ich das sagen, ausschütten, kann er dir nahe bringen, wenn du mit dem entsprechenden Großelternteil nicht mehr auf Kriegsfuß dich befindest. Also es braucht die Versöhnung. Berufung ist immer was Positives. Berufung ist etwas, was du machst, aber nicht als Arbeit empfindest. Ja. Du machst es, weil du es machen willst.
Massenmörder.
Massenmörder könnte auch eine Berufung sein. Ja, es ist für dich positiv. Na sicher. Ich weiß nicht, was du für ein Horoskop haben müsstest.
Ja.
Nein, nicht? Aber, ja. Das war jetzt ein etwas hartes Schlusswort, deshalb hat einer von euch noch eine Frage. So möchte ich euch jetzt nicht nach Hause gehen lassen. Zum Abschluss, gibt es noch eine Frage? Das weißt du. Das weißt du. Wenn du dich mal heute Abend, sozusagen hast du das Licht schon ausgeschaltet, setzt dich im Bett hin, nicht hinlegen, weil du schläfst gleich ein, setzt dich ins Bett und lässt mal die Großeltern Revue passieren und jetzt könnte es sein, dass du einen hast, den kanntest du gar nicht. Zum Beispiel, ja. Viele, die hier sitzen, können sagen, die haben, als ich geboren wurde, war meine Großmutter schon tot oder so, oder im Krieg oder sonst was, ja. Und dann guckst du sie alle der Reihe nach an. Du guckst dir erst deine Großväter an, und dann deine Großmütter. Und dann, ja, schaust einfach hin. Es kann gut sein, dass er sagt, ich gebe dir mal einen Tipp. Ich gebe dir mal einen Hinweis. Ich gebe dir mal, vielleicht sagt einer, der was, oder hat irgendein Kleid an, komischerweise, und das entspricht dir oder so. Ja. Eltern nicht. Eltern können dir keine Berufung geben. Warum nicht? Weil die Eltern zu nah an dir sind, ja? Ich als dein Vater, ich wäre so gern Atomphysiker geworden, aber ich hatte kein Abitur. Du machst das Abitur und du wirst Atomphysikerin, dafür wäre ich schon sorgen. Dann musst du erst 20 Jahre Atomphysikerin sein, bis du merkst, dass du eigentlich Ikebana machen willst. Weil das deine Berufung ist. Verstehst du, die Eltern sind dir zu nahe. Oder ich bin deine Mutter und ich wäre so gerne die Eiskunstlaufmeisterin von Garmisch-Partenkirchen geworden, hat aber nicht geklappt, weil ich mir den Knöchel gebrochen habe. Wir gehen schon mit 4 in den Eisverein, gell, Schatzi? Tust deiner Mama den Gefallen, gell? Übst auch ein bisschen, gell? Ja, ja, bitte. Statistisch gesehen, sage ich mal, 70 zu 30, ja? Aber bei dir kann genauso der Großvater. Ja. Da ist vielleicht noch eine andere Frage etwas interessanter, nämlich die Frage, bin ich eher männlich oder bin ich eher weiblich? Wenn ich eher männlich bin als Frau, dann würde ich eben mich eher nach den Großvätern ausrichten. Eher. Das war eine schöne Frage. Jetzt haben wir eine letzte, ja.
Ich hätte gesagt, wenn die Großeltern die Enkel aufziehen, gibt es da noch eine
Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Also ich halte die Urgroßeltern für natürlich auch ganz wichtig. Ja? Und wenn die Großeltern die Kinder aufgezogen haben, dann geht für sie vielleicht das, was ich gerade für die Eltern gesagt habe. Ja, dass die Oma wollte, mein Gott, ich wollte so gerne Klavier spielen lernen, aber damals auf dem Bauernhof ging das nicht, wir hatten noch gar kein Klavier. Aber du, mein Kind, dich stecke ich schon mit 2 Jahren ans Klavier. Ja, ciao, ciao. Also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es dann die Urgroßeltern sind. Dankeschön, das war's.